sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till. Boah, sind wir schlaffi.
Schon so ein bisschen, oder?
Ja.
Also ich konnte letzte Nacht nicht gut einschlafen, hab ziemlich unruhig geschlafen für meine Verhältnisse und bin sehr früh aufgewacht. Also echt super Voraussetzungen.
Ich nehme ja seit Corona nehme ich mehr oder weniger täglich lange ausgiebige Schaumbäder mit absurd viel Schaum. Das ist irgendwie so meine Coping-Strategy.
Okay.
Und gehe dann sehr früh ins Bett. Deswegen, ich bin eigentlich ganz ausgeschlafen, aber ich bin trotzdem schlaffi. Also wie man es macht.
Was heißt eigentlich sehr früh ins Bett gehen bei dir?
9:30.
Okay. Schöne, perfekte Zeit, finde ich. Und tatsächlich, also nicht so, dass man denkt, wenn man 8 sich ins Bett legt, dass man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt einschlafe und 11 aufwache, dann kann ich nie wieder schlafen. 9:30 ist wirklich so eine, wo man noch so ein bisschen vor sich hin friemeln kann. Und dann, das ist eine perfekte Zeit, ja, stimmt.
Ja, echt schön. Finde ich auch. Ich bin vor meinen Kindern eingeschlafen. Die haben noch irgendwie rumgekruscht.
Das ist ehrlich gesagt bei mir
Standard wahrscheinlich.
Vier Tagen in der Woche so, würde ich sagen. Na, eher 5, würde ich sagen, ist das so. Ja, naja, doch, definitiv.
Bei mir noch nicht.
Na, ich
kann mich jetzt aber auch echt entspannt zurücklehnen, weil ich mein Brigitte-Jahreshoroskop schon studiert habe und weiß, dass nächstes Jahr für Steinböcke zwar auch kein englischer Rasen wird, wie da steht.
Aber die Metapher
trotzdem,
war mir unbekannt.
Trotzdem definitiv Licht am Ende des Tunnels und so weiter. Und insofern kann ich jetzt einfach irgendwie den Laden dicht machen und auf nächstes Jahr warten. Mit starrem Blick aufs nächste Jahr blicken.
Wann sind bei dir nächstes Jahr besondere berufliche, jetzt erstmal im beruflichen Job, Rücken privat, erstmal im beruflichen Bereich, wann sind da besondere Ausschläge in irgendeine Richtung zu erwarten laut Brigitte Jahreshoroskop?
Ich glaube, das ganze Jahr über. Das ganze Jahr wird einfach ein Festival der beruflichen Highlights.
Und so sagt Romantik?
Ja, kein englischer Rasen, wie gesagt.
Ah, okay. Ja. Was ist damit gemeint? Da hat entweder Roswitha Broszat oder die Kollegin, die das Horoskop bearbeitet hat, The Crown geguckt und hat gesehen, wie die da in ihren Wellies durch diese matschigen Wiesen stapfen und oder was ist damit gemeint, ey?
Ja, ich glaube einfach, mein Leben ist einfach ein furchiger Acker.
Okay.
Ein Kartoffelacker.
Okay.
Den ich bearbeiten muss, der dann aber auch reife Früchte trägt, weißt du? Nicht so wie der englische Rasen, da wächst ja nichts. Da gedeiht ja nichts, der ist ja nicht mal für Insekten gut. Der englische Rasen ist einfach nur plain und langweilig. Wer will sowas? Ich nicht. In keinem Bereich meines Lebens. Weder gärtnerisch, gartentechnisch, noch metapherisch.
Ich habe ja auch viele Jahre nach dem Brigitte Horoskop und ich möchte fast sagen im Schatten des Brigitte Horoskops gelebt. Muss mir jetzt auch mal in Ruhe angucken. Ich habe es noch nicht gemacht. Du hast es mir geschickt.
Ja, ich habe für dich schon nachgeguckt.
Sag mal bitte. Was geht ab?
Alles, weil nächstes Jahr beginnt es, The Age of Aquarius. Also du und deinesgleichen, ihr werdet nächstes Jahr einfach den Laden übernehmen. Viel Verantwortung auf deinen Schultern.
Ich wollte gerade sagen, ist das gut? Das möchte ich nicht. Ich möchte den Laden nicht haben und vor allem möchte ich ihn nicht mit anderen Wassermännern verantworten, ganz ehrlich.
Ja, deswegen kommen wir nicht voran, weil ihr Wassermänner immer irgendwie euch nicht zusammentun könnt, weil da muss man ja mit anderen Leuten irgendwie zu tun haben.
Ganz genau, ja, es geht gar nicht. Also wir
im Hintergrund ziehen die Steinböcke die Strippen, insofern kann sich zurücklehnen.
Okay, alles klar. Ach, schön.
Aber es ist eure Energy, die quasi die Welt nach vorne bringen wird im nächsten Jahr. Mach dich gefasst auf einiges.
für mich ist es ja immer so, dass meine Energy das Jahr voranbringt für mich. Ich bin daran gewöhnt. Für alle anderen tut es mir jetzt ein bisschen leid, ehrlich gesagt. Du, wir machen ja nächste Woche noch mal eine Jahresend-Flügelpuppen-Folge. Und da, genau, da können wir ja noch mal, ich fand es schön, dass wir jetzt schon einen kleinen Ausblick gemacht haben. Jetzt, ich sag, Alena, es tut mir leid, bei mir ist ja mehr so erst die Arbeit und dann das Vergnügen.
Ah, Entschuldigung, ja. Nee, ja, heute haben wir, ja, okay. Nee, du hast total recht. Okay, ja, wir, heute sprechen wir in unserem herrlichen Gesprächspodcast über
Handwerkspodcast
über Dialoge.
Ja, genau. Joa Bothe hat das Thema angeregt. Tatsächlich ist es ja wirklich eine Sache, mit der wir uns wahnsinnig viel beschäftigen. Ich glaube, wir schreiben beide schon recht viel Dialog.
Ja, ich glaube, du liebst es mehr als ich. Oder?
Ich liebe es komischerweise gar nicht. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber also Jo hat auch die Fragen aufgeworfen nach, er ist großer Dialogfan, hat er erzählt. Ja. Und wirft Fragen auf nach der Funktion von Dialog und
Funktion, Gewichtung, wie man ihn baut, wie man durch ihn durchführt, sodass man immer weiß, wer eigentlich spricht. Künstlichkeit versus Natürlichkeit. Und wie man mit den Beschränkungen des Mediums Buch, Text umgeht, wenn man Dialoge schreibt. Ich habe nur daraus geschlossen, dass du immer sagst, wenn ich beim Schreiben nicht weiterkomme, dann sagst du, dann schreib jetzt halt noch 4 Seiten Dialog. Ja, mein Gott.
Genau. Ja, das, klar. Ja.
Damit du halt dein Seitensoll erfüllst und dich nicht so schrecklich selber hassen musst, weil du nichts auf die Reihe gekriegt hast. Daraus habe ich jetzt geschlossen, dass du eigentlich echt total gerne Dialoge schreibst.
Ich finde sie halt sehr praktisch und sehr gut einsetzbar. Ich finde aber auch, dass sich im Nachhinein oft rausstellt, dass Dialoge gut kürzbar sind. Mhm. Es ist echt, also ich finde es, ich hatte mal einen Freund, Nachbarn in den 80er Jahren, als wir beide dann gerade erst Abitur gemacht hatten, Ende der 80er, und der hatte sein erstes Auto, war so ein alter, auseinanderfallender Volvo. Und immer wenn irgendwas nicht funktioniert hat, wenn der Auspuff abgefallen ist oder wenn die Tür nicht mehr zuging oder wenn irgendwas anderes war, gab es so ein Material, was man bei Autoteile Unger bekommen hat, das tatsächlich irgendwie Mumpe oder so ähnlich hieß, und das konnte man dann da überall raufschmieren und dann war das okay, jedenfalls für eine Weile. Und so verwende ich ehrlich gesagt oft Dialoge. Also zum Seitenschinden und um auch so ein bisschen Löcher dem, was ich eigentlich sagen will, auszuspachteln, damit, dass die Leute halt so ein bisschen reden. Ich finde aber, dass das eigentlich, und darauf bringt mich der Anruf von Joa, ich muss sagen, dass ich eigentlich im Nachdenken darüber in den letzten Tagen eher so zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ich den Dialog eigentlich missachte, falsch einsetze und eigentlich die Geschenke, die der Dialog mir als Autor macht, gar nicht verdient habe.
Das ist aber sehr selbstquälerisch jetzt.
Na und, lass mich doch.
Ja, nö, klar, mach dich runter. Ich halte dich nicht auf. Ich schreibe gar nicht so, also ich nutze das jetzt nicht so zum Füllen. Also ich bin deiner Aufforderung, ja, dann schreib doch jetzt halt einfach mal 4 Seiten Dialog, ehrlich gesagt noch nie nachgekommen, weil ich Dialoge schreiben gar nicht so leicht finde, aber ich finde es total befriedigend, wenn es einem gut gelungen ist, weil es sowas Handwerkliches hat, also weil es ein bisschen was Kniffliges hat, sich zum Beispiel Dialoge so auszuarbeiten, dass es einem gelingt, zum Beispiel, dass man, ohne dass man ständig sagen oder schreiben muss, sagte Frau Müller so, dass man trotzdem immer weiß, wo man ist und wer gerade spricht, dass es einem gelingt, den Figuren unterschiedliche Stimmen zu geben, unterschiedliche Sprechweisen, also die sozusagen in ihrer gesprochenen Sprache auch immer so ein bisschen, nur so ein bisschen mit zu charakterisieren. Und wenn ich es schaffe, möglichst selten sagte er oder sagte sie oder so, schreiben zu müssen und es trotzdem funktioniert. Da habe ich so eine, ziehe ich Befriedigung draus, so wie man halt, wenn man so Doku löst. Also es ist wirklich sowas total Handwerkliches,
ja,
dass mir das gelingt.
Das geht mir auch. Das ist oft bei mir, also ich bin ja erst so beim Überarbeiten, dass ich, dass sowas dann aus den Dialogen gelingt. Also ich arbeite dann noch so wirklich an dem, was ich vorher so ein bisschen als Spachtelmasse missbraucht habe. Und ich finde das auch. Ich finde, Dialoge sind toll, um so einen Sound in einem, mhm, in einem Text zu verursachen. Ich meine, es ist ja wirklich so das Einzige, sozusagen das Einzige im Text, wo du scheinbar als Autorin nicht vermittelst. Also du erzählst nicht, du erklärst nicht, du beschreibst, mhm, nicht, sondern du gibst scheinbar natürlich nur wirklich eins zu eins das Wort, das Mikrofon, deinen Figuren. Also es hat so eine, ich finde, es ist ein sehr, es ist so, darum schreibe ich, glaube ich, dann auch erstmal so viel Dialoge und muss es dann danach so ein bisschen verdichten und zurückfahren. Es hat was wahnsinnig Verführerisches, finde ich, die Figuren einfach so reden zu lassen und dann aber unter Umständen vielleicht auch quatschen zu lassen.
Ja.
Also ich finde es irgendwie cool für so einen Sound und da bin ich, also ich finde auch, dass man sehr so ein, also ich finde es auch wirklich ein super Mittel, um so, um Figuren zu charakterisieren, aber gerade so in der Art, wie sie aufeinander reagieren und wie sie,
ja, genau,
wie,
ja,
sie antworten, oder?
Ja, und ich finde, man kann da eben sehr gut so ein bisschen so, wie soll ich mal sagen, wie so eine Art Subtext unterbringen in Dialogen. Also, dass irgendwie was im Raum steht, was nicht so offensichtlich ist, einfach in der Art und Weise, wie zwei Menschen miteinander sprechen. Besser, als wenn man das beschreiben muss. Manchmal.
Ja, total, also total.
Genau, das gefällt mir eigentlich ganz gut an Dialogen. Wenn es mir gelingt, ich selber finde jetzt nicht, dass ich so wahnsinnig gut darin bin, aber wenn es klappt, dann freue ich mich immer besonders darüber. Viel mehr als über eine besonders gelungene Landschaftsbeschreibung oder so.
Es ist aber schon so, dass, also zum Beispiel der Anfang von junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Der Beginn, es ist ja auch sehr, wir haben nach dem letzten Podcast, als das Mikrofon schon aus war, uns eigentlich gegenseitig auf die Schulter geklopft und dann in die Fresse geschlagen.
Nein,
so kam, weil wir so, du auf sehr poetische und ich hier auf sehr plumpe Weise so wahnsinnig lange Buchtitel für unsere nächsten erscheinenden Bücher gewählt haben.
Ja, und es ist einfach unfassbar quälend, es selber immer wieder auszusprechen.
Dein Titel ist total toll, aber
gerne, und ich bin froh. Und ich bin froh, dass der Verlag den so genommen hat, aber ihn selber auszusprechen verursacht mir eine Pein, die ich kaum beschreiben kann. Deswegen schön, dass du es immer machst und mit so viel Liebevolligkeit.
Ja, ich, aber du hast mich, du hast mich dann darauf angesprochen, nachdem ich von den Aufnahmen für Bin ich schon depressiv oder ist es noch das Leben erzählt habe und du mich danach gefragt hast, ob ich es nicht auch wahnsinnig nervig finde, diesen langen Buchtitel sagen zu müssen. Und es stimmt total. Auf alle Fälle setzt du ja am Anfang auch gleich, du setzt ja gleich die sozusagen die Stimmung und im Grunde genommen auch sowas wie den, ja, jetzt ist nicht der, so der, es ist nicht der, der Grundkonflikt im Plot, aber die Hauptfigur Hannah ist halt gleich am Anfang ja im Dialog mit ihrer Großmutter und du zeigst diese beiden Figuren und die Spannung zwischen ihnen und so, und sowas geht halt natürlich im das zeigst du mit ein paar Sätzen und natürlich auch wozu das führt, die Aufforderung, das zu tun, sich mit dem Brief nicht zu beschäftigen zu wollen, was auch immer, aber das ist ja auch also du fängst im Grunde genommen mit einem Dialog an, was ich sehr cool und sehr gut finde. Das fällt mir schwer. Ich fange immer, am liebsten würde ich damit anfangen, wie jemand aufwacht.
Jetzt, wo ich drüber nachdenke, passiert das, glaube ich. Du fängst so relativ häufig damit an, dass jemand irgendwo aufwacht, oder?
Total. Ich muss
aus einer tiefen, schweren Bewusstlosigkeit irgendwo niedergeschlagen
ja,
wurde und langsam das Bewusstsein wiedererlangt und denkt: Ach du Scheiße, wo bin ich? Wer bin ich?
Das ist ganz,
was ist ganz hier geschehen?
Schrecklich, ja.
Wieso, ist doch total legitim. So beginnen Geschichten. Ein Mensch wacht auf.
Ja, das kann man vielleicht machen, wenn man, wenn man Franz Kafka ist, aber ich weiß auch nicht.
Direkten Tradition.
Aber irgendwie, ich weiß nicht, für mich, ja, also für mich beginnt halt jede Geschichte am, jeder Tag, jeder neue Tag ist für mich eine neue Geschichte. Und jeder neue Tag beginnt halt damit, dass man aufwacht.
Und sich fragt, wie bin ich hierher gekommen?
Genau. was, ja, diesen, wie machst du das mit dem, das ist eine Sache, die ich ganz schwierig finde, wie machst du das mit diesem, den Leuten eine unterschiedliche Sprache oder eine unterschiedliche, die sprechen ja jetzt nicht alle einen unterschiedlichen Dialekt oder so. Nimmst du dann so Lieblingswörter, die die haben, oder so Sprachfiguren? Wie machst du das?
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Gut, bei mir war es insofern einfach, als dass die halt eigentlich alle, wenn sie miteinander in Dialog treten, sehr unterschiedlich alt sind und schon deswegen sich anders ausdrücken.
Ja.
Oder in ganz unterschiedlichen Zeiten unterwegs sind. Also natürlich spricht jemand in den 20er Jahren anders als jemand im Jahr 2017. Ich finde, dass das, wenn man sich die Figuren vorstellt, dass das relativ natürlich funktioniert. Musst du das so, also wenn du Dialoge zwischen deinen Kriminalkommissaren, deinen verschiedenen Kriminalkommissaren oder Mitarbeitern und so weiter schreibst, dann haben die ja schon auch jeder so für sich eine eigene Sprache, aber du musst es ja jetzt nicht sozusagen, du hast jetzt nicht so ein Skript, so redet Danowski, so redet Finzi, sondern das kommt dann, wenn du die Figur im Kopf hast, relativ automatisch, wie die redet, oder? Und dass es automatisch unterschiedlich klingt.
Also ehrlich gesagt habe ich es mir schon am Anfang beim ersten Band überlegt, wie die sprechen sollen. Und dann haben aber alle im Laufe der Zeit angefangen, so zu sprechen. Wie der eine Kommissar Behling, der dann im Laufe der Zeit dement wird. Und der halt so ein bisschen so einen ruppigen und vielleicht auch klischeehaften Polizeiton hat und immer so Artikel weglässt, wenn er spricht und sich so ganz verknappt ausdrückt. Und irgendwie zwischendurch musste ich immer mal wieder mich am Riemen reißen, weil man kann, ich finde, eine Figur kann auch so einen Dialogsound entwickeln, der dann total, ja, wie soll ich sagen, also der so laut sozusagen ist, dass er auf die anderen Figuren übergreift und auch ein bisschen auf den Text oder so übergreift. Ja, was ich mal ganz schwierig finde, was natürlich gerade im Kriminalroman, ach, das ist natürlich im Kriminalroman wirklich so ein Grundproblem, dieses Vorantreiben der Handlung durch den Dialog.
Finde ich schwierig.
Ja, es ist grauenvoll, aber wie vermeidet man es, oder? Also ich finde, es ist so, dass wir haben vor 2 Wochen oder so haben wir über den Tatort gesprochen und da ist es ja ganz oft so, dass dann die Leute vor so einem Computer stehen und dann sagt der eine, ich sehe gerade, der Meier hat mit dem XY in der JVA gesessen und dann sagt der andere, ja, das stimmt, die Spusi war auch schon da, ah, sie haben das und das, verstehst du, das ist so,
ja,
wo man denkt, ja.
Informationen im Dialog, ja, finde ich, sollte man, wenn es irgendwie geht, ist im Krimi wahrscheinlich schwierig, aber wenn es irgendwie geht, lassen. Aber da habe ich immer das, gerade wenn ich so mal doch einen Tatort gucke, stelle ich mir immer gerne vor, wir haben ja letztes Mal über Genres gesprochen, die man gerne mal selber bedienen würde. Ich traue mir nicht zu, ein gutes Drehbuch zu schreiben, aber ich würde mir sofort zutrauen, ein grotesk schlechtes Drehbuch zu schreiben, in dem die ganze Zeit so, keine Ahnung, nicht so laut, Jutta, du weißt doch, Mutter hatte einen Herzinfarkt, weißt du, schlechte Drehbuchsätze vorkommen.
Ich als dein Bruder sage dir ganz deutlich.
Genau. Sowas liebe ich. Und am meisten habe ich es ehrlich gesagt geliebt im, ich weiß nicht, was Tatort oder Polizeiruf mit Martin Wuttke, mit Tom Maller.
Ja,
Martin Wuttke ist einfach ein wirklich brillanter Theaterschauspieler, der ist richtig, richtig gut. Und den dabei zu beobachten, wie er so schlechte Drehbuchsätze spricht, aber und man sieht ihm diesen Ekel. Also er spielt es, er spricht es. Aber man merkt, wie Martin Wuttke, der Schauspieler, denkt, fickt euch alle, ich krieg richtig viel Geld hierfür. Und ja, ich sage jetzt, wo waren sie letzte Nacht zwischen 23 und 2 Uhr morgens? Ja, ja. Aber er sagt es auf eine Art und Weise, die dann schon wieder irgendwie cool ist. Fand ich großartig.
Und der Mann, der hier eben die Treppe runtergekommen ist, war das Ihr Schwager? Oder, ja. Diese, ja, das muss ich auch sagen. Ich habe aufgehört, Tatort zu gucken, aber ungefähr kurz nachdem es die Wuttke-Tomalla-Tatorte nicht mehr gab. Das war für mich auch wirklich so ein perfekter Sturm aus Schauspielkunst, dunklen, zu dunklen Bildern, komplettem Chaos, Lederstiefeln und Ostklischees. Es war einfach perfekt irgendwie. Es war toll. Ja. Ja. Was ich, wo du das jetzt sagst mit diesem, letzte Nacht zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr, um diese Sätze zu vermeiden, also ich muss schon sagen, dass es mir wahnsinnige Freude macht und das ist auch tatsächlich, das ist so super klischeehaft, aber manchmal schreibe ich mir Sachen in eins von diesen Notizbüchern, die ich gehört habe, von denen ich gehört habe, dass Leute sie gesagt haben. Also wirklich so total einfach so, ja, so Alltagssätze, wo man halt eigentlich, ja, die so Kunstwerke an sich sind. Also ich mag es gerne, sich so zu um so einen wirklich, wir mögen beide das Wort nicht, aber sich um so einen authentischen Sound zu bemühen. Und ich muss sagen, ich habe einmal bei einer Benefiz-Lesung, das ist glaube ich jetzt tatsächlich 5 Jahre her, genau, das war im Herbst 2015, habe ich mit einigen AutorInnen gelesen. Und einer davon war der andere, ich wollte gerade sagen, der andere Ottensautor. Mein Größenwahn ist in ungeahnte Höhen eskaliert.
Na, es stimmt
es
doch.
War dieser es andere Ottenser Autor, es war der andere Ottenser Autor, Sascha Stanisic, und es war total, ich war eh so ein bisschen starstruck, weil Sascha und so, und dann haben wir uns da halt kennengelernt und haben so ein bisschen über, weil er eine Geschichte aus Merian davor gelesen hat, haben wir uns über die Arbeit für Merian unterhalten. Und ich habe so einen Dialog aus dem Krimi Blutapfel vorgelesen, in dem Adam Danowski und seine Familie am Abendbrottisch sitzen und über Streuobstwiesen sich unterhalten. Und er hat dann zu mir gesagt, das hätte ihn sehr fasziniert. Das sei irgendwie faszinierend gewesen, das so zu hören. Die würden wirklich reden, wie Leute so reden. Also schon irre, aber das will man ja eigentlich nicht. Also es war irgendwie nett gemeint, aber so dieses,
bisschen zu authentisch. Dieses,
das will man ja eigentlich nicht. Also, dass ich so gedacht habe, okay, also er hat mir sozusagen das Kompliment gemacht, dass es wirklich sich so anhört, wie Leute reden, aber eigentlich will man das ja irgendwie auch nicht. Das hat mich natürlich eine Weile beschäftigt, weil es kriegt natürlich auch schnell sowas Kunstloses sozusagen. Aber ich stehe dazu und in dem neuen Danowski, an dem ich gerade arbeite, spielen doch tatsächlich sehr wichtige Szenen in einer Gruppentherapie, also in so Gesprächstherapie-Szenen. Mhm. Und da ist natürlich, finde ich, auch so dieses, das ist eigentlich so der perfekte Sturm von, man muss halt doch, es muss natürlich die Handlung vorantreiben, es charakterisiert die Figuren und gleichzeitig soll's, ich finde es schon toll, wenn es so echt klingt, dass es schon unangenehm ist. Und dass richtige Schriftsteller sagen, das will man eigentlich auch nicht.
Ja, ich glaube auch, da hast du den Sweet Spot getroffen. Und in Wahrheit stimmt ja auch nicht, weil selbst wenn du einen total authentischen Dialog schreibst, ist der immer noch nicht so,
wie Leute natürlich nicht reden.
Niemand redet so.
Ja, du hast recht.
Außer bei Sascha zu Hause.
Es ist ein Effekt, den man irgendwie herstellt und so. Eigentlich finde ich, also ich habe mir vorhin, der Dialog muss irgendwie so ein Vibe machen, oder? Schrecklich, das Wort kann ich auch nicht aussprechen. Ich kann gar keine Fremdsprachen und benutze ständig irgendwelche. Verstehst du, was ich mit Vibe meine?
Ich würde es immer französisch aussprechen. Vibe. Vibe.
Vibe.
Der.
Une Vibe. Also diese, keine ach, du würdest Ahnung, einen Accent Degu noch setzen.
Ja, ich weiß, was ein okay. Vibe ist, danke. Erklär mal nochmal genauer.
Nee, ich weiß nicht, ich weiß, dass du weißt, was ein Vibe ist, aber ich wollte wissen, ob du weißt, was ich damit meine. Dass der Dialog halt im Idealfall keine Informationen transportiert, aber mit so eine irgendwie so die Stimmung der Geschichte und die Figuren in ihrem Kern irgendwie so auf so leichte Art absolut. Schwingen lässt. Das meine ich damit. Total deiner Meinung.
Naja, und Subtext. Das meine ich vielleicht mit Subtext. So das, was unter der Oberfläche irgendwie liegt, ich finde, das kann man total gut im Dialog. Also so wie du sagst, dass man aus dem Dialog zwischen Anna und ihrer Großmutter natürlich irgendwie nicht den kompletten Konflikt, aber doch so den wichtigsten, ein paar der wichtigsten Grundkonflikte doch schon mal so angerissen bekommt, obwohl die sich ja eigentlich relativ normal unterhalten.
Ja, als sie dann zu ihr sagt, Großmutter,
warum hast du so große Augen? Genau, da weiß man schon, oh, Gefahrenverzug.
Ja, und wie dann die Großmutter sagt, damit ich sie besser vor der Vergangenheit verschließen kann. Genau. Da ahnt man dann schon so ein bisschen,
Jetzt geht's los. Weißt du, was ich auch immer geil finde im Tatort-Zeug?
Es ist wirklich der Tatort-Hass-Podcast.
Sorry für alle Menschen, die das gerne gucken oder auch Drehbücher dafür schreiben oder wie
und
auch immer.
Und wir gucken wirklich auch viel Müll, muss man wirklich mal ganz klar sagen.
Aber was ich ganz besonders liebe, was ich auch, glaube ich, dann immer machen würde in meinem Trash Drehbuch, wäre, dass Leute im Präteritum sprechen. Das liebe ich auch. Oh. Also, wo waren Sie letzte Nacht? Ja, ich ging wie jeden Abend in meine Lieblingskneipe. Ich sprach mit niemandem, außer mit der Wirtin.
Ich trank drei, vier Bier.
Ja.
Es gibt ja tatsächlich, ich möchte hier niemanden persönlich irgendwie angreifen oder vorführen. Es gibt ja auch doch zum Beispiel in den sozialen Medien, gerade auf Twitter, wo man immer noch so ein bisschen Zeichen sparen muss, da gibt's ja auch Leute, die im Präteritum darüber schreiben, ich las dieses Buch, wo man auch mal so ein bisschen denkt, oh, bin ich hier im Tatort oder warum?
Das ist mir noch nie aufgefallen.
Muss man darauf achten.
Okay, ja, mache ich. Aber da würde ich dann auch immer noch unterstellen, es ist einfach, um halt Zeichen zu sparen. Nicht jeder kann sich so gut kurz fassen wie ich. Akzeptiere ich einfach. Das ist für mich kein Dealbreaker.
Du kannst dich gut kurz fassen, das stimmt. Das ist leider was ich wirklich überhaupt nicht kann. Wie löst du das Problem? Du hast am Anfang schon gesagt, du schreibst nicht so gern so, also du bist schon froh, wenn du dann nicht so oft sagte er schreibt. Da habe ich ja überhaupt kein Problem damit. Das ist, glaube ich, sicherlich auch das bei mir am meist rausgestrichene Wort. Zwei Fragen. Erste Frage. Benutzt du andere Wörter für sagte, um das so ein bisschen abzuwechseln mal?
Nein, schmunzelte sie. Nein. Nein, mache ich nicht. Wenn ich es benutze, dann sagte er. Aber es ist ja nicht so kompliziert. Also manchmal lässt es sich nicht vermeiden, aber manchmal lässt es sich gut vermeiden. Also keine Ahnung. Wenn man den Satz hinschreibt, den die Person sagt, und dann würde man sagte sie und keine Ahnung, schmiss den Teller an die Wand, kann man auch den Satz hinschreiben und dann weitermachen mit sie schmiss den Teller an die Wand. Und schon hat man sich das Sagte gespart. Also
ja, das stimmt, total.
Finde ich, weiß man immer noch, wer gerade gesprochen hat und muss das einfach nicht so oft wiederholen. Aber ja, das finde ich nicht so kompliziert. Machst du das? Schmunzelst du in deinen Texten? Lachen deine Protagonisten?
Naja, ich glaube, da sind wir beide einfach vorbeschädigt oder voreingestellt, je nachdem, wie man das nimmt. Das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, oder das Erste und dann nochmal am Ende das Letzte, was einem auf den gängigen Journalistenschulen ausgetrieben wird, oder? Also dass man halt auf keinen Fall in einem journalistischen Porträttext oder auch sonst, Also es ist ja wirklich, egal ob das Wolf Schneider oder in unserem Fall Jürgen Frohner war, man schreibt halt nicht so und so, lächelte er, schmunzelte er, lachte er.
Ich meine aber in der Schule wäre es noch, also so damals so, da wurde man schon noch eher animiert, sich möglichst abwechslungsreich.
Genau, genau, im Aufsatz schreiben. Da war ja, Wortwiederholung, genau. War unter Umständen wirklich
so gut.
Punktabzug, genau. Und später hieß es auf der Journalistenschule dann ja eher Mut zur Wiederholung. Ja. Und ich bin nicht mutig in vielen Dingen, aber da bin ich, muss ich echt sagen, also Wortwiederholung, never change a halbwegs funktionierende Wort, warum?
Ja.
Und nee, also lachen, spunzeln, kichern, irgendwelche Wörter, nee.
Super entlastend in Wahrheit auch, weil man kann sich seine Kreativität dann echt für andere Sachen aussparen und kann an dem Punkt einfach
bisschen, was man
sagen,
hat, genau.
Ja, genau, kann einfach absolut. Sagen, ich muss mir kein besseres Wort für sagte eher für sagen ausdenken, weil sagen ist echt good enough, immer.
Und sag mal, dieses, benutzt du Adverbien, also dann sozusagen sagte er gequält, sagte sie leise oder so, das mache ich schon ganz gerne, weil ich da immer das Gefühl habe, dass man wirklich dem sozusagen dem Gesagten nochmal so eine dritte Dimension geben kann sozusagen.
Ach, ja, das mache ich auch. Ich
eigentlich eh.
Ja, doch, das mache ich schon auch, wenn es nicht eh aus dem, was gesagt wird, klar ist.
Meine zweite Frage wäre gewesen, wie du diese Dialoge so strukturierst. Das war ja auch ein Punkt von Joa, über den ich beim Schreiben tatsächlich auch nachgedacht habe, aber ohne mir dessen so bewusst zu sein, dass man eben merkt, wer gerade wirklich spricht. Und das finde ich gerade durch solche Einschübe, sie schmiss den Teller an die Wand, er starrte in seine Ochsenschwanzsuppe, gerade durch solche nicht redemarkierenden, sondern eben die Situation beschreibenden Sätze, finde ich das eigentlich wirklich, das ist eigentlich, finde ich, das ideale Mittel. Und zwar so alle 3, 4, 5, 6 Wortwechsel sozusagen. Man braucht es ja nicht so viel. Ich kenne das aber tatsächlich auch gerade so aus, wenn man, also ich habe auch schon in englischen Texten Dialogzeilen abgezählt, weil ich nicht mehr begriffen habe, wer gerade redet.
Ja, ich finde dann, wenn man durcheinander kommt, dann ist der Dialog zu lang. Dann lohnt es sich da mal wieder irgendwie einen Absatz, irgendwas anderes
total,
zu schreiben.
Das stimmt.
Dann kann
auch,
man, um sich wieder zu orientieren, wo sind wir hier eigentlich gerade, ne? Dann wacht man wieder auf und fragt sich, wo bin ich? Wie bin ich hergekommen? Wer bin ich eigentlich? Wer spricht hier eigentlich? Und meine Dialoge sind in der Regel auch wirklich kurz. Also ich glaube, ich habe noch nie einen. Da vielleicht an einer Stelle im Buch, aber vielleicht nicht die beste Stelle im Buch, habe ich einen Dialog über länger als 2 Seiten gezogen.
Ich frage mich auch gerade, also ja, ich bei mir ist es schon manchmal fast eine Seite oder so, aber ich glaube, 2 Seiten Dialog hast du nicht so lange, das kommt einem vielleicht
nicht so vor. Durchgehen,
nee,
wahrscheinlich nicht. Aber meine Dialoge sind in der Regel eher kurz. Wer natürlich eine absolute Meisterin der Dialoge ist, man kann ihren Namen gar nicht oft genug preisend erwähnen, ist unsere Freundin Simone Buchholz in ihren Kriminalromanen.
Ja, aber auch eben da bahnbrechende Erkenntnis von mir, nicht durch die Masse, sondern durch die Verdichtung und durch die Zuspitzung. Ja. Also die Leute bei Simone, die Figuren sprechen ja im Grunde genommen schon fast in Epigrammen oder in so wirklich so Hollywood-One-Liners oder so. das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Sascha zu mir gesagt hat, als er sagte, so reden die Leute, das will man ja eigentlich auch nicht. Also bei Simone muss man sagen, so reden die Leute nicht, aber genau das will man halt, oder?
Ja, genau. Man will beides. Ich will beides. Ich habe keine Lieblingskinder. Ich habe euch beide gleich lieb. Es ist unterschiedlich, aber beides hat absolut seine Berechtigung und seine Schönheit.
Naja, total. Und ich muss halt auch sagen, also für mich ist ein Dialog in meinem eigenen Geschmack, wenn ich ihn bei anderen lese, gebt ihr total recht, was Simone angeht, aber das ist jetzt ein kompletter Gegenentwurf. Also für mich ist ein Dialog, ich unterhaltsam und interessant, wenn ich ihn lese oder selber schreibe, wenn er auch so Aspekte von so Cringe-Comedy hat. Also wenn es so ein bisschen zu lang geht und wenn man so ein bisschen auch wirklich wirklich denkt, oh Gott, ey, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, beziehungsweise wenn man halt auch wirklich merkt, dass jemand Schwierigkeiten hat, sich auszudrücken oder so. Und wenn jemand einfach auch mal eine Stille aushält oder so. Adam Danowski, ja, der Kommissar zum Beispiel in dieser Krimireihe, das ist jemand, der nicht die Dialoge mit anderen Leuten sehr viel einfacher macht, sondern der wirklich auch in diesen Cringe irgendwie so reingeht. Entweder indem er ihn selber verursacht oder indem er ihn irgendwie so ein bisschen grausam aushält. Und das mag ich auch schon, ehrlich gesagt, ganz gern leiden. Also ohne mich jetzt da loben zu wollen, als einen der Ottenser Autoren.
Du hast dich ja heute schon selber niedergemacht, jetzt darfst du dich auch loben. Ich mag, deswegen bin ich vielleicht am Ende doch auch eher eine Freundin des vermeintlich authentischen Dialogs. Ich mag, wenn ich dazu eine Stimme höre beim Lesen. Und das gelingt natürlich besser, wenn wenn jemand so spricht, wie Leute mehr oder weniger sprechen.
Hörst du tatsächlich Stimmen beim Lesen, ja?
Ich höre Stimmen beim Lesen, ja. Ja, nicht immer, aber
ich
manchmal
Ich sehe nur Bilder, ich höre überhaupt keinen Sound oder so.
Ich höre schon, also in meinem Kopf natürlich.
Ja, klar. Danke für die Erklärung, ja.
Keine Ahnung, wo du deine Bilder siehst.
Ich seh die in Realität. Ich wach dann auf und frage mich, wo bin ich?
Wo bin ich eigentlich? Ja.
Nee, sag mal, und siehst du irgendwelche Bilder? Siehst du so, siehst du Landschaften, siehst du Wohnungen, siehst du Dinge?
Nee, Landschaften zum Beispiel sehe ich nicht. Deswegen überspringe ich Landschaftsbeschreibungen auch oft, weil sich das bei mir überhaupt nicht übersetzt in irgendein Bild.
Okay. Das ist bei mir so ähnlich, aber je weniger irgendwas beschrieben wird, desto mehr sehe ich ein.
Ja.
Doch, ja, muss ich sagen.
Doch, verstehe. Ich finde, es ist immer, wenn man wie so einen Spot auf irgendwas wirft.
Genau, und man braucht so einen
ich
Anker,
brauch nicht
oder?
Das Ganze drumherum, mir reichen echt so ein paar sehr präzise, ja, eben wie so Spots. Und dann, wenn die gut gemacht sind, dann habe ich genug Atmosphäre und genug Surrounding, um irgendwie ein Bild für mich entstehen zu lassen. Wie das hast stimmt. denn du eigentlich bei TS, wie wir es jetzt nur noch nennen, weil der Titel so entsetzlich lang ist, Treue Seelen, wie hast du da, hast du Spaß daran gehabt oder hast du versucht, dich zu bremsen, da so 80er-Jahre-Sprache und Vokabeln und so unterzubringen?
Ich habe mich total dagegen mit Händen und Füßen gewehrt, möchte ich fast sagen. Also es kam letztes Jahr oder war es sogar Anfang diesen Jahres, nee, es war voriges Jahr, ist tatsächlich, ich glaube, das war das im Duden Verlag oder im Langenscheid Verlag, ach, es wäre schön, wenn ich gute Sachen sagen könnte, wenn ich spreche, ist ein Buch von Hans Hütt über 80er-Jahre-Sprache erschienen. Mhm. Und das habe ich studiert und hab dann aber, also da waren jetzt weniger so Redewendungen drin, da stehen halt eher so Sachen dann auch tatsächlich drin, wie Waldsterben oder ich weiß nicht, ob Fanta-Jojo drin steht, aber so in dem Stil.
Ja.
Aber nee, ich habe das eigentlich total vermieden. Für mich war eher wirklich ein großes Problem der Dialekt, beziehungsweise das Berlinische gilt ja nicht als Dialekt, sondern einfach als
Idiom.
Als Idiom. Ah, ich wollte es gerade als kaputte Art vor sich hin zu labern. Was ist der Unterschied zwischen einem Idiom und einem Dialekt? Du hast es gerade hier so reingeworfen. Ich dachte jetzt.
Ja, find es doch mal raus, Tilk. Ja. Keine Ahnung. Idiom klingt irgendwie besser. Dialekt klingt irgendwie stärker. Idiom klingt mehr wie so eine Einfärbung, weißt du? So, dass man hört,
genau,
wo jemand herkommt. Aber es ist jetzt, Dialekt ist ja schon so, dass man das oft nicht verstehen kann als Außenstehender.
Ja, und das fand ich, also das ist natürlich eine Sache, das ist auch ein bisschen schwierig, glaube ich, weil niemand, der das Buch bearbeitet oder gelesen hat, vor professionellem Hintergrund, aus Berlin stammt und das also wirklich auch mal so abgleichen kann.
Hm.
Und ich bin, also die Katharina Rottenbacher, die Lektorin hat dann auch, es gibt ja, das ist, wird auch nicht einheitlich berlinert. Figuren berlinern halt nicht die ganze Zeit. Und mir ist dann halt auch irgendwie aufgefallen, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Also ich glaube, wenn man einen Satz im Dialekt anfängt, spricht man ihn wahrscheinlich auch im Dialekt zu Ende, weil halt wirklich so ein richtiger bajuwarischer oder schwäbischer Dialekt ist halt wie eine eigene Sprache mit einer eigenen Grammatik, während das Berlinische eher so ein bisschen so eine Attitüde und auch eine Geisteshaltung und so ein Abschliff irgendwie von Sprachgewohnheiten. Also das ist eigentlich so ein bisschen so ein Chaos dadurch entstanden und das hat mir irgendwie Freude gemacht. Aber du hast es doch gelesen, fandst du, dass der 80er-Jahres-Sound drin war oder dass es zu viel war oder so?
Ja, sagte jetzt, wo du sagst, nervös. Ich fand schon, es ist echt zu viel. Nein, natürlich nicht. Quatsch.
Nee, wieso? Es war eine ernst gemeinte Frage.
Ja, schon klar.
Ich würde da schon noch rankommen an die Druckwalzen. Und das eine oder andere Affentittengeil rauskratzen.
Ich überlege, also ich meine mich zu erinnern, dass schon so, also spärlich, aber doch hier und da halt so, dass du bestimmte Begriffe verwendet hast, die das halt ganz klar in den 80ern.
Ja.
Also sowas wie Affentittengeil, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei meinem eigenen Buch und zwar erst hinterher? Es gibt zwei Figuren in meinem Buch, die ein bisschen Berlinern, also jetzt auch nicht so stark, aber so so ein bisschen so anklingen lassen. Und mir ist erst hinterher aufgefallen, dass ich das, glaube ich, gemacht habe, unbewusst, um so ein bisschen so ein bestimmtes Milieu zu kennzeichnen. Und ein bisschen schäme ich mich dafür, wenn ich mal ehrlich sein soll. Kannst du das verstehen?
Das verstehe ich total. Ist es in den 20er-Jahre-Kapiteln?
Es gibt eine in den 20er-Jahren-Kapiteln, diese Zimmerwirtin, und hinterher den Großvater von Ruby, der berlinert auch so ein bisschen, wenn er aufgeregt ist. Und ich habe das, glaube ich, gemacht, um jemanden so ein bisschen handfester erscheinen zu lassen.
Total. Ich habe das tatsächlich auch gemacht, also bei mir ist es ja die chaotisch vor sich hin berlinert, ist die Laborantin Sonja Dobrowolski. Und die, ich habe das durchaus schon, das habe ich aber ehrlich gesagt relativ bewusst eingesetzt, um so eine bestimmte Herkunft auch zu signalisieren, weil das eben aber auch in West-Berlin so ganz, ganz, ganz klar kodiert war in den 80er Jahren. Also wer was auf sich gehalten hat, hat halt einfach nicht Berliner. Das war wirklich so ein Zeichen von sozialem Aufstiegswillen, nicht zu Berlinern. Und ihr ist es halt scheißegal. Ihr ist es egal, dass sie dadurch irgendwie markiert wird. Aber natürlich markiere ich sie dadurch irgendwie auch selbst, ja.
Aber das hast du dir vorher bewusst so ausgedacht. Weil ich habe das nicht bewusst gemacht.
Das ist
mir hinterher aufgegangen, warum ich das gemacht habe. Und da dachte ich, hätte ich vielleicht auch nochmal hinterfragen können. Aber jetzt zu spät.
Nee, verschieb doch das Buch einfach nochmal.
Stimmt, ja. Ich bin ja auch geübt darin.
Ich glaube, unsere Bücher erscheinen nie. Ehrlich gesagt, ich spreche es jetzt hier einfach mal aus. Also es ist einfach,
das ist alles,
was soll's.
Das ist alles ein großer Fake gewesen, dieser ganze Podcast. Geile Geschichte eigentlich, oder? Stell dir mal vor, wir hätten so einen Podcast aufgezogen, wo wir uns die ganze Zeit
über fiktive ganze, Bücher unterhalten.
Ja, genau. Und die ganze Zeit uns über unsere Bücher ausgetauscht und das stimmt alles gar nicht.
Ich finde es total genial.
Ja.
Lass uns die zurückziehen.
Lass uns?
Lass uns die Bücher zurückziehen.
Genau, einfach für diese Story. Meinst du, wir haben die Frage von Joa abschließend geklärt?
Das könnte man wahrscheinlich nur im Dialog mit ihm endgültig beantworten.
Das stimmt. Joa, tritt doch mal in Dialog mit mir und schick mir deine Adresse, damit ich dir eine Tasse zukommen lassen kann. Ich muss aber dazu sagen, das schaffe ich nicht mehr vor Weihnachten, weil die Schlangen vor unserem kleinen Postkiosk gehen dreimal um den Block und bei aller Liebe, das schaffe ich erst nach Weihnachten. Zwischen den Jahren, da habe ich Zeit.
Hören Sie auf.
Stelle ich mich gerne in die Schlange und schick dir gerne eine Tasse. Musst mich nur mal anschreiben und mir die Adresse da lassen.
Es ist der Wahnsinn, wie das gesamte Zustellbusiness, Lieferbusiness, Bestellbusiness, Abholbusiness jetzt doch endlich zusammengebrochen ist, oder?
Ja, es ist echt krass. Aber die tun mir leid, die da arbeiten.
Total. Und ich muss wirklich sagen, also alle, die bei uns auftauchen, sind immer noch super nice und so. Aber also mein Freund Vido hat es heute Morgen in Bezug auf Amazon gesagt, weil wir uns über die Weihnachtsgeschenke für die Kinder, die wir vielleicht noch bestellt haben oder auch nicht, unterhalten haben. Und Vido hat es völlig richtig gesagt, wir haben den Giganten in die Knie gezwungen.
Ja, stimmt.
Es kommt einfach, es kommt nichts mehr.
Mit unserer Liebe niedergerungen quasi.
Ja, wir haben einfach mit unserer völlig entgrenzten und entfesselten, unvernünftigen Bestellsucht, ja, haben wir jetzt endlich, endlich den Laden.
Das ist nämlich der Weg, um den Kapitalismus zu bezwingen. Es ist einfach so absurd, viel zu konsumieren, dass irgendwann alles zusammenbricht.
Geil.
Und dann? Anarchie.
Let's do it.
Let's do it.
Sag mal, ich habe nur eine allerletzte Frage zum Thema Dialog, bevor Joa die selber stellen muss. Anführungszeichen oder nicht? Weil sehr modern ist ja gar keine Anführungszeichen. Also auch wenn Leute sprechen, so, du verstehst, das ist die Grenzen, das ist alles nur noch Text. Live ist Text, Text ist live, gesprochene Sprache, beschreibende Sprache, erzählte Sprache, es ist alles nur noch durch Absätze voneinander getrennt.
Ja, ist interessant, aber das will man ja eigentlich nicht.
Also es ist schon faszinierend, aber es ist wirklich eigentlich genau das, was man nicht will. Ja, gut.
Wer es kann, soll es machen und viel Glück. Ich kann es nicht.
Deswegen. Wir lesen es nicht. Hä, wieso? Du müsstest einfach nur alle Anführungszeichen weglassen.
Ja, nee, aber so funktioniert es ja nicht. Meinst du, so funktioniert das?
Klar.
Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht.
Anführungszeichen sind halt für meine Begriffe in jeder Form, egal ob so von oben reingekommert oder so, so pfeilförmig von der Seite, sie sind halt wahnsinnig hässlich.
Findest du?
Ja.
Gänsefüßchen? Findest du hässlich?
Ich mag nicht Gänsefüßchen, nee.
Ich mag überhaupt keine Satzzeichen.
Ja, dann mach doch so Gertrud Stein-mäßig und
Ich weiß nicht. Ach, nee. Ich mag überhaupt keine Satzzeichen, weil ich sie einfach nicht bezwingen kann. Ich weiß auch in Wahrheit, ich muss immer mal ziehen beim Schreiben ein Buch aus dem Schrank und guck nochmal genau, wo bei Dialogen eigentlich, ob das Komma vor oder hinter die Anführungszeichen und machst du das auch oder hast du es drin?
Das habe ich drauf.
Ja, nee, ich habe nee, da habe ich echt Schwächen. Das ist einfach, weil du schon so viel mehr Seiten Dialog geschrieben hast. Du hast es dir einfach irgendwann so reingeballert. Sitzt jetzt.
Also mich hat es damals, ich muss sagen, es war ja, als die Rechtschreibreform eingesetzt hat und eine der Neuerungen war, dass man zum Beispiel Anführungszeichen, dann kommt irgendeine Frage, hallo, hallo, was ist hier denn los? Fragezeichen, Abführungszeichen und dann kam ja früher einfach nur, scherzte der rüstige Senior und jetzt muss man ja irgendwie dann immer, hallo, hallo, was ist hier denn los? Fragezeichen, Anführungszeichen, Komma, scherzte der rüstige Senior und da muss ich sagen, das hat mich damals einfach so fasziniert, dass da jetzt plötzlich drei Satzzeichen hintereinander sind, das hat sich mir irgendwie eingebrannt.
Ich habe im Grunde aus dieser Rechtschreibreform hauptsächlich mitgenommen, dass jetzt eigentlich in den meisten Sachen irgendwie beides geht.
Genau, und dass Martin Walser, den wir heute noch gar nicht erwähnt hatten, wahnsinnig sauer ist.
Wegen der Rechtschreibreform also, immer noch?
Ja,
ich glaube, das hält ihn am Leben. Das hält die Pumpe.
Damals meine ich, 1993.
Das hält die Pumpe intakt, wenn man sich seit 1993 über die Rechtschreibreform aufregt und sich ihr verweigert.
Und die fünfstelligen Postleitzahlen.
Ja, fünf ist Trümpf.
Genau, in dem Sinne.
Oh, weißt du was jetzt? Sorry, ich muss dich nochmal unterbrechen. Uns wurde ein frühes Weihnachtsgeschenk gemacht. Also vor allem mir, aber ein bisschen auch dir. Nämlich hast du dir ja vor zwei Folgen gewünscht, dass wir mal einen ordentlichen Abspann bekommen.
Absolut.
Und unser lieber Freund Olivian hat einen geliefert. Und den hören wir jetzt.
Ich habe noch nie mich mehr darauf gefreut, den Podcast zu beenden als heute.
Tschüss, Till.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten. Tschüss.
Tschüss.
S- Sie hörten den Podcast Sexy und Bodenständig, eine Produktion von Alena Schröder. Entwicklung Alena Schröder. Schnitt Alena Schröder. Logistik Alena Schröder. Witz, Entertainment und Sex Appeal Till Rether und Alena Schröder. Bis nächste Woche.